gerade auf, heute knistert es gar nicht.
Nee, bei uns knistert es heute gar nicht. Herzlich willkommen zum Podcast. Hast du vergessen, ein Kaninchen anzumachen?
Ich mache kein Kaninchen an. Wofür hältst du mich eigentlich?
Na, so ein Kaninchen halt, ne? Aber du hast vergessen, ein Kaninchen anzumachen.
Ne? Bin schockiert, ja, habe ich vergessen.
Ja. Willst du das jetzt noch nachholen oder lassen wir es so?
Ich glaube, wir lassen es einfach mal heute.
Aber Tee haben wir.
Tee haben wir, genau.
Obwohl, ist der schon fertig? Der ist fertig.
Ja, sicher. Selbstverständlich ist der fertig, mein Schatz.
Und trinken wir mal einen Schluck Limone.
Kirsche.
Limone.
Kirsche.
Also, ich Limone, du Kirsche.
Genau. Wie war deine Woche?
Oh, voll. Es gab so mehrere Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe die Nachrichten verfolgt, das kann zumindest mal kurz erwähnt. Wer gestern beim Ohrfunk die Zeitzone oder Mittwoch die Zeitzone hört oder gehört hat, weil dieser Podcast erscheint vielleicht noch vor der Zeitzone, das muss man mal sehen, der wird das hören, einen Kommentar zum Thema Kriegsverbrechen in der Ukraine.
Schrecklich, oder?
Es ist unglaublich. Es ist so erschütternd, dass mir dazu eigentlich, ich habe viel geredet und nicht viel gesagt. Es fällt einem natürlich nicht mehr viel ein, weil das so, was ich nicht gesagt habe, ist, dass mich die Intensität und die Grausamkeit an die stalinistischen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert.
Ja.
Wo ganze Bevölkerungsschichten ausgerottet wurden, in Polen, in Katyn zum Beispiel. Und hier hat man einfach Zivilbevölkerung so dermaßen misshandelt und ermordet und vergewaltigt. Inzwischen gibt es Bilder und Berichte von dreijährigen Mädchen, die vergewaltigt und dann umgebracht wurden. Es ist ganz, ganz furchtbar.
Dreijährige Mädchen?
Ja, ja. Es ist ganz furchtbar.
Ja, da hört man auch jetzt nicht mehr dauernd dieses Berichte können nicht unabhängig.
Doch, doch.
Also ich habe, also hier in Deutschland vielleicht, aber ich habe gestern Morgen im Zug den Bericht einer BBC-Korrespondentin gehört, die dort in der Nähe war, in einem Dorf, und mit den Angehörigen gesprochen hat.
Ja,
also gibt es. Offenbar gibt es durchaus
inzwischen
unabhängige Berichte.
Ja, ja, es gibt unabhängige Berichte, aber nur ein Teil der Geschichten sind bereits unabhängig verifizierbar. Von der BBC ist eine Station, die dort war. Die Organisation Human Rights Watch hat auf ihrer Internetseite, und es ist kaum zu ertragen, ungefähr 10, 15 Berichte von Überlebenden und Augenzeugen veröffentlicht. Ich habe sie mir durchgelesen und es ist furchtbar.
Ja.
Also das sind tatsächlich unabhängige Berichte.
Und das wird auch sicher noch verifiziert werden. Ich habe jetzt auch einen Bericht gehört diese Woche im Deutschlandfunk, im Nachtradio, weil ich ja manchmal der Radionacht, weil ich oft nicht schlafen kann, von, ich weiß gar nicht, was auch, Human Rights Watch, eine Organisation jedenfalls, die sich damit beschäftigt, diese Dinge auszuwerten,
ja,
und nach welchen Kriterien die dann feststellen, ob die echt sind oder nicht. Es ist ja manchmal gar nicht wichtig, ob das tagesaktuell bestätigt wird, sondern einfach zu wissen, ob es stimmt und dass es Menschen gibt, die das wirklich wissen wollen.
Ja, ist richtig. Ja. Also das
ist
etwas, was mich seit dem Wochenende verfolgt. Ich kann auch, also es ist nicht so, dass ich jede Stunde jetzt am Radio hänge. Aber wenn ich etwas höre, kann ich es auch nicht links liegen lassen.
Ja, da fällt es dann auch schwer, so Sachen wie diese Initiative von Margot Käßmann und anderen irgendwie zu bewerten, von denen ich am 24. März gelesen habe, wo jetzt natürlich ganz viel Kritik aufkommt bei all dem Grauen. Wie kann man überhaupt Waffenlieferungen schlecht finden und so weiter? Man muss doch der Ukraine jetzt helfen. Aber es ist auch schwierig, das in dieser Zeit jetzt gerade unter diesen Umständen zu denken. Eigentlich wollte ich heute darüber reden, aber vielleicht verschiebe ich das einfach noch mal ein bisschen.
Nee, lass uns mal kurz, also wenn du jetzt sagst, die Initiative von Margot Käßmann, muss man zumindest mal kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist. Es gibt einen Appell von Margot Käßmann und vielen anderen, Margot Käßmann, ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die hat gesagt, und dieser Appell besagt, keine massive Aufrüstung. Zum Beispiel diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das bringt uns überhaupt nichts und wir müssen versuchen, friedliche Lösungen zu finden und wir müssen versuchen, diplomatische Lösungen zu finden.
Die hat auch ganz spannende Argumente. Also ich finde, wir könnten tatsächlich trotzdem mal nächste Woche darauf eingehen.
Mhm. Ja.
Denn gute Argumente gibt es da auf jeden Fall, auch wenn das den aktuellen Konflikt nicht in der Form betrifft. Aber ja, die erntet natürlich jetzt ordentlich Shitstorm.
Ja, ich denke auch, also das kann man vielleicht noch sagen zum Abschluss und dann wirklich nächste Woche ausführlicher darüber sprechen. Ich denke auch, das Problem ist, dass sie auf die Frage, was soll man jetzt genau tun, für diesen Moment tatsächlich die Antwort nicht hat. Dass ich manchmal befürchte, die Chance, wo man hätte anfangen müssen, um das vorzubereiten, wie sie das sagt, die haben wir für dieses Mal verpasst. Und
Konflikt ganz sicher. Ja. Ja, aber es lohnt sich mit Sicherheit, drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, kommen wir nächste Woche mal genauer zu. Ja.
Ja, und das Zweite, was mich in dieser Woche beschäftigt hat, das war ein Gespräch, das ich mit einem Vertreter der Stiftung Anerkennung und Hilfe geführt habe.
Wer ist das denn?
Das ist eine von Bund, Ländern und den großen Kirchen gegründete Stiftung, die sich zum Teil zu Forschungszwecken, aber zum Teil eben auch zur Anerkennung mit dem Leid von Menschen befasst, die vor dem 01.01.1976 in stationären Einrichtungen leben mussten. Dazu zählen psychiatrische Anstalten, aber auch ja, Fürsorgeheime, wie das glaube ich früher auch hieß, und also so Erziehungsanstalten.
Ja, und Kinderheime ganz allgemein. Ne?
Kinderheime ganz allgemein und die stationären Einrichtungen, die Internate der oder einiger Behindertenschulen, unter anderem der Blindenschulen in Deutschland. Und jetzt hat sich zum 01.01.1976 die gesetzliche Grundlage für psychiatrische Einrichtungen geändert, in den anderen Fällen aber nicht. Und da hat der Gesetzgeber dieses Datum genommen. Und ich falle so gerade noch da rein. Ich bin im September 1975 in der Blindenschule Düren zur Schule gegangen und habe halt diese ersten 4 Monate, falle da noch in diese Frist und habe mich deshalb kurz vor Schluss der Meldefrist, man konnte sich da halt melden, um das persönliche Leid anerkennen zu lassen und um bei der Forschung danach zu helfen. 2 Tage vor Schluss der Meldefrist habe ich mich gemeldet.
Und Tage vor Schluss?
Ja.
Das heißt ja, für mich jetzt, wenn ich das höre, auch mal, das ist nicht leicht
gefallen. Das ist nicht leicht gefallen.
Nee. Warum nicht? Erstmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, genau.
Und warum war das dann nicht leicht?
Eine Freundin von uns, die auch in der Blindenschule war, hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, es gibt diese Stiftung und ihr habt alle schon was erlebt und erzählt aus dieser Schule oder aus anderen Schulen auch. Ich selber habe auch Erfahrungen gemacht und ich werde mich auf jeden Fall melden und ihr solltet das auch tun. Ich fand die Idee großartig, habe aber trotzdem lange gezögert. Der Grund ist, dass man von bestimmten Schulen sehr heftige Sachen hört. Also nur mal so als Beispiel, ich habe gehört, dass Leute, wenn sie etwas nicht mochten und mussten sie es trotzdem essen und ihr... Wenn sie es dann erbrochen haben, weil es nicht ging, mussten sie das wieder essen. Nur mal so als Beispiel. Mhm. Das habe ich gehört von verschiedenen Schulen oder Menschen mit Epilepsie, die als Simulanten bezeichnet und getreten und geschlagen wurden und solche Dinge. Das ist sehr heftig und ich habe gedacht, naja, also eigentlich habe ich ja nichts zu erzählen, weil die Gewalt oder das Leid, das mir zugefügt wurde, habe ich zwar durchaus gefühlt, aber das ist für mich nicht so eindeutig, weil es eben nicht einfach brutale, offene Gewalt ist.
Also hast du gedacht, du hast eigentlich zu wenig erlebt.
Genau,
du würdest, zu wenig erlebt. Du würdest ja jammern, wenn du damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen würdest.
Ganz genau.
Okay, was hat dich denn dann davon überzeugt, das anders zu machen? Dann dich doch noch zu melden.
Gespräche mit meinen Freundinnen und Freunden, die gesagt haben, wieso, du hast bis heute, trägst du daran. Das hat Einfluss auf dein Leben, weil diese Schulen strukturell so gestrickt waren, dass sie für bestimmte Leute echt schädlich waren. Und
also nicht einzelne Personen
nein.
in erster Linie, sondern allein schon die Art, wie die Schulen geführt waren, wie es dazu ging.
Das ist genau der Punkt und ich glaube, das ist auch das, was das will ja auch die Stiftung erforschen. Was führte dazu, dass es so viele gab, die da Probleme hatten? Weil es gibt eine Menge Leute, die ich auch kenne, die sagen, es war doch eine tolle Zeit. Es traf also so oder so nicht alle Oder,
na, oder sie konnten es besser verarbeiten.
Oder sie konnten es besser verarbeiten, ja. Aber bestimmte Personengruppen hatten echt große Probleme. Und die hatten das dann auch alle. Also alle, die so diesen Personengruppen zugehörten, hatten diese Probleme. Und das ist eben dieses Strukturelle.
Verstehe.
Ja?
Und du hattest dann eben doch auch irgendwann das Gefühl, auch in dieser Beziehung was erlebt zu haben.
Und ich wollte irgendwie, das war auch ein Gefühl, es geht ja nicht um eine echte Wiedergutmachung, aber es geht darum, dass anerkannt wird, jawohl, da ist nicht alles gut gelaufen. Weil diese Schulen sollten, oder die Internate, um die geht es eigentlich, nicht um die Schulen, die Internate sollten Familienersatz sein.
Ja.
Und in einer Familie fühlt man sich geborgen und sicher. Also sollte man jetzt.
Ja, klar.
Und dass die Struktur dafür sorgt, dass man sich so nicht fühlt, das wollte ich anerkannt wissen.
Ja, und auch natürlich, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, weil viele andere, wie du ja gesagt haben, das anscheinend gut durchlaufen haben, dann tut es ja auch gut, wenn jemand mal anerkennt, da ist tatsächlich auch jemand von außen mal sagt, genau, da ist was gewesen.
Ja.
Was war das denn in deinem Fall? Was würdest du denn sagen, was du erlebt hast, was dich bis heute so prägt, dass du sagen würdest, ja, da habe ich Leid erfahren und das wollte ich da erzählen?
Also bei mir persönlich war es, glaube ich, dass ich ein sehr ängstliches, wohlbehütetes Kind war, das...
Womit man ja eigentlich in der Behinderteneinrichtung rechnen musste. Ne?
Das ist genau der Punkt.
Das Kind, das da hinkommt, erstmal ja entweder überbehütet oder versteckt wurde, das war ja damals, waren dann auch oft das, die beiden Varianten. Ne?
Auch das. Also ich habe auch Leute getroffen, die versteckt worden sind, das stimmt. Aber also diese Überbehütetheit hatte mich eigentlich nicht davor gehindert, neugierig zu sein. Ich weiß noch, dass ich am ersten Tag in die Schule kam und als es dann hieß, die Eltern gehen jetzt, und habe ich nur gesagt, ciao, bis Freitag. Und das war, ich kannte meine Klassenkameraden schon, habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Also insofern, das hätte gut gehen können, wenn die Voraussetzung dafür gewesen wäre, dass eben das tatsächlich ein vertrauensvolles und friedliches, freundliches Umfeld gewesen wäre. Das war aber nicht so. Bei mir war es so, das Erste, wo ich sofort merkte, dass das nicht gleich war, war eigentlich, dass Kinder, die 1-2 Jahre älter waren als ich, mich gepiesackt haben, gemerkt haben, dass man mich sehr schnell ängstigen konnte. Und das haben sie dann auch getan. Und als ich dann sozusagen um Hilfe gerufen habe, und das haben andere auch erlebt, da hat man gesagt, müsst ihr euch selber drum kümmern, schreit nicht so. Die Großen sind dann sogar, es hat dann sogar Situationen gegeben, wo das im Bus nach Hause passiert ist, wo ein großer Junge dann zu mir gekommen ist und mich geschlagen hat, damit ich den Mund halte. Und vom Personal ist das als richtig bewertet worden.
Also die fanden, das ist... Schule des Lebens.
Genau, Schule des Lebens. Dann gab es Leute, die, was ich auch erlebt habe, die einfach langsam waren, weil sie motorische Probleme hatten. Die wurden nicht nur verlacht und beschimpft, sondern die wurden manchmal auch nicht, die wurden nicht für voll genommen und sie wurden manchmal auch richtig getriebt, also geschoben und gestoßen und das muss schneller gehen und solche Dinge. Also das waren ganz unterschiedliche Dinge. Aber man wollte aufs Leben vorbereiten und da gehörte Schwäche und Ängstlichkeit, das gehörte da nicht hin, das musste weg. Und dann dieses ganze große Thema Jung und Mädchen, auch ein ganz wichtiges Thema. Die Jungen wurden zur Härte erzogen, die Mädchen waren einfach die Opfer und die, auf die man aufpassen musste, weil sie ja sonst schmutzig und irgendwie sexuell auffällig waren. Also das war so diese Mischung aus Werten, sag ich mal, die da vermittelt wurden.
Und du warst jetzt also ängstlich.
Und ich war ängstlich.
Also dann bist du eigentlich in das Raster der Männlichkeit, da hast du ja dann von vornherein schon mal gar nicht gepasst, das, was da vermittelt wurde.
Genau, da habe ich überhaupt nicht reingepasst. Und das wurde auch auf eine Weise vermittelt, eben, ich meine, jeder Erwachsene versucht das, was er selber für richtig hält, irgendwie zu vermitteln. Das ist kein Verbrechen, ja. Aber das wurde manchmal auf eine Weise vermittelt, diese eine Geschichte erzähle ich, um es deutlich zu machen. Es wurden uns Geschichten vorgelesen, da waren wir 6 oder 7 und die eine Geschichte war die, dass irgendwo in den USA, im Mittleren Westen oder so, ein Junge auf die schiefe Bahn gerät und dann bei seinem Vater einbricht, um, ich glaube, Geld zu stehlen. Einem Farmer, um Geld zu stehlen. Und der Vater erwischt ihn. Und der zwingt ihn dann, sich von seiner Mutter zu verabschieden, geht mit ihm in den Wald und erschießt ihn. Das ist die Strafe, die kommt, wenn man auf die schiefe Bahn gerät. Das ist, wenn man das mit 6 oder 7 Jahren hört, eine furchtbar traumatische Geschichte.
Ja, ja? Unbedingt.
Ja, es gab noch mehr solcher Sachen, die uns vorgelesen wurden, wie Mutproben mit schweren Verletzungen und so weiter und so weiter, dass das richtig und männlich und gut war. Und es gab dann auch so Sachen, dass zum Beispiel in meiner Klasse habe ich es erlebt, ich habe es selbst erlebt, dass meine Klassenkameraden sich mich sozusagen als Ärgeropfer ausgesucht hatten und dass der Lehrer, der dabei war, dann mitmachte und dachte, war doch nur Spaß.
Ja? Was heißt mitmachen in dem Fall? Was hat der gemacht?
Mich gezwickt, gekniffen, mit der Faust bearbeitet.
Genau wie die anderen Schüler.
Wie die anderen Schüler auch.
Okay.
Ja. Und es gab natürlich Jungs. Ich erinnere mich an einen Jungen, dem das dann auch mal passierte, der lachte und der ging auch gegen diesen Lehrer mit der Faust vor. Ja?
Ja, aber es herrscht anscheinend überhaupt keine Sensibilität dafür, dass Menschen unterschiedlich sind.
Ja, ich meine, der Lehrer hat eben das nicht übel genommen. Das muss man halt auch sagen. Es ist eine komische Geschichte. Ja,
das macht es wahrscheinlich auch dann so schwer zu sagen, ich habe gelitten.
Genau, weil dann kommt irgendwie raus, du bist die Mimose. Ja?
Ja.
Du hast es nicht, du konntest damit nicht umgehen, du hast keinen Humor zum Beispiel.
Ja.
Ja? Und du beschwerst dich immer und du jammerst und du hast auch noch Heimweh. Wie kommt das denn?
Ja.
Ja? So. Also diese Dinge waren in dieser Schule gang und gäbe. Und das Schlimme ist, dass es hier nicht darum geht, dass Leute beschuldigt werden sollen, bestimmte Personen. Weil ich habe es mehrmals erlebt, dass ich einige dieser Personen privat traf, als ich schon etwas älter war. Und das waren,
also von den Erziehern?
Von den Erziehern. Das waren ganz nette und liebe Menschen. Ja?
Ja.
Überhaupt keine Frage. Und dieser Erzieher, der uns diese Geschichten vorgelesen hat, das war mein Lieblingserzieher, weil er ein gutes Herz hatte. Man merkte, irgendwann hatten mich Mitschüler mal in unseren Springbrunnen geschmissen. Und er kam dann und holte mich raus und sagte, das geht ja gar nicht und das kann man ja nicht machen. Und man merkte ihm, es hat ihm richtig leid getan, dass ich da so nass und was weiß ich. Also es war ganz komisch.
Also die haben auch in ihrem Konflikt gesteckt, dass sie eben Werte vermittelten und andererseits ja auch Familienersatz sein sollten.
Genau.
Nur das hat dir ja in dem nicht geholfen. Das hat ja für dein Leben auch was mit dir gemacht und darum geht es ja dann auch, wenn es anerkannt wird. Ne?
Das ist der Punkt. Die letzte Frage, also dieses Gespräch war sehr intensiv. Der Vertreter der Stiftung saß hier bei mir in der Wohnung und sagte dann, naja, bei Ihnen ist es relativ einfach, wir müssen uns eigentlich nur um den Anfang kümmern. Wie war das, als Sie in die Schule kamen? Wie war das zum ersten Mal nicht zu Hause zu sein? Was ist in den ersten Wochen passiert? Was hat sich bei Ihnen verändert? Und dann am Schluss die Frage, mein Anliegen ist herauszufinden, welche Auswirkungen hat das auf Ihr heutiges Leben?
Mhm.
Und denn dieses Leid erfahren heißt eben auch, man trägt daran.
Ja, ja, du hast das vorhin im Zusammenhang mit der Geschichte gesagt, eine traumatische Geschichte für ein kleines Kind. Und diese anderen Erlebnisse waren sicherlich auch traumatisch.
Ja.
Nur man tut sich wahrscheinlich schwer, wenn es einen selber betrifft, das so zu nennen zunächst mal. Aber was hat es denn jetzt eigentlich mit deinem Leben gemacht?
Ich habe die Ängstlichkeit bei Herausforderungen, bei Durchsetzung, bei solchen Dingen nicht abgelegt. Das habe ich heute noch. Ich kann manchmal vor einem Telefonapparat sitzen, jemanden Wichtiges anrufen müssen und brauche 3 Minuten tief durchzuatmen, um das zu tun. Es könnte ja schwierig sein. Wer weiß, wie derjenige ist, auf den ich da treffe. Zum Beispiel, es hat zur Folge gehabt, dass ich, ja, das ist schwer zu sagen, weil das ist so weit verzweigt. Also ich glaube, dass gerade dieses sich durchsetzen, Karriere machen, erster Arbeitsmarkt, mit Herausforderungen klarkommen, sich gegen jemanden behaupten, dass das Dinge sind, die mir extrem schwer fallen.
Obwohl eigentlich andere Fähigkeiten da sind. Wir kennen dich hier vom Podcast, wer uns hört, oder vom Ohrfunk. Also das führt ja eigentlich dann auch dazu, dass man die Stärken, die man hat, überhaupt nicht vernünftig ausnutzen kann, weil sie einfach in dieser prägenden Zeit überhaupt nicht als Stärken wahrgenommen wurden.
Das auch, genau.
Sehe ich das falsch?
Und ich kann das heute nur deswegen, weil man merkt es mir nur deswegen an, weil das Umfeld, in dem ich mich in dem Moment gerade befinde, wo ich diese Stärken ausspiele, ist sehr sicher.
Ja.
Ja? Dann geht das, in Bezug auf Einzelpersonen und so geht es. Aber wenn die Herausforderungen größer sind, als in meinen vier Wänden etwas Nettes zu tun oder etwas zu analysieren oder
Naja, Ganze ist ja nicht. Immerhin bist du SPD-Vorsitzender im Stadtteil.
Ja, da bin ich.
Da muss man schon auch mal was stemmen und was bändigen.
Und ich bin sehr froh, dass ich 3, 4 ganz liebe Menschen habe, die mich da massiv unterstützen. Und ohne, das ist mir auch völlig klar, ohne diese Unterstützung, also wieder ohne das sichere Umfeld, würde es nicht funktionieren. Und wie weit es und wie gut es funktioniert, wird sich auch noch zeigen. Und ich habe schon mehrere Dinge hingeschmissen und abgebrochen. Das gehört einfach dazu, als es nicht funktionierte.
Weil du einfach dann das Vertrauen in dich selbst
genau. Nicht
gehabt hast, weil dir keiner vermitteln konnte mit dem, wie du bist, kannst du auch wohin kommen.
Genau.
Weil einfach in diesen Schulen, also in der Schule immer gesagt wurde, ja, oder ganz klar definiert wurde, wie man sein soll.
Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist es, das Selbstvertrauen fehlt, weil das eben so, wie ich gestrickt bin, haben die Leute vermittelt, nee, so geht es nicht. Du musst anders sein und haben versucht, mich zu zwingen, anders zu sein. Auch, also vor allem eben im Bereich Mut und im Bereich Männlichkeit, also auch was da für Werte zu Mädchen und Jungen, Frauen und Männer vermittelt wurde, ist unglaublich. Und das hat ganz massiv dazu geführt, dass ich heute nicht viel Selbstvertrauen besitze. Man kann das so ein bisschen sich selber beibringen, aber es kostet Kraft. Das soll man nach außen ja nicht merken, aber das kostet Kraft.
Ja.
Und das habe ich bis heute. Ja? Deswegen diese Stiftung, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, es macht die Sachen nicht ungeschehen. Was es aber macht, ist, es zeigt auf, wie diese Schulen funktionierten, wie sehr auch die Behörden den Schulen vertraut haben und wie wenig Aufsicht es gab. Auch lange noch in meiner Schulzeit, also eigentlich bis zum Schluss sogar noch meiner Schulzeit, 1984.
Als ich an dieser weg ging, Schule jetzt, ja.
Da war das nicht anders geworden. Ja? Und
ja. Ich
glaube, der Punkt ist, das hat auch mit der Generation der Erzieherinnen und Erzieher zu tun, die da waren. Das hatte Vorteile mit diesen Leuten. Es waren ältere Menschen, die, glaube ich, keine pädagogische oder keine große pädagogische Ausbildung genossen haben. Das hatte den Vorteil, dass sie Familie auf eine gewisse Weise ernst genommen haben. Wenn man denen später begegnete, auch nach 10, 20 Jahren, die kannten noch alle Familienmitglieder von uns. Die fragten nach allen. Die haben uns nie vergessen. Was auch ein interessant, schönes Gefühl ist.
Ja.
Aber auf der anderen Seite haben sie eben Werte vermittelt, die wirklich, wirklich
unter aller Kanone waren.
Genau.
Fühlst du dich jetzt besser?
Ja, in dem Sinne, dass ich diese Anerkennung erreicht habe, ja. In dem weitergehenden Sinne, dass es natürlich auch wieder hochkam und dass es nie völlig bearbeitet ist, kann ich mich nicht besser fühlen. Ich muss damit leben.
Ja.
Ja? Aber ich freue mich darüber, dass es anerkannt wird. Und ich glaube, auch die Schulen heute finden das gut. Also die Leute.
Ja, die unterstützen die Stiftung, glaube ich, sogar.
Genau,
Teil,
also die heutigen Schulen finden das gut.
Also die gleichen Schulen, nur mit anderen Personal.
Mit anderem Personal. Sozusagen. Wer es nicht gut findet, sind die SchülerInnen und Schüler, ich habe da auch persönliche Erfahrungen gemacht, die damals mit mir in der Schule waren und gut durchgekommen sind und genau in dieses Raster gepasst haben.
Was werfen die dir vor?
Ich beschmutze das Ansehen der Schule. Es war doch eigentlich alles toll und gut. Und sie seien alle total wütend auf mich. Ja, ich war damals schon Außenseiter, das hat sich nicht geändert.
Das mag aber in manchen Fällen auch, ob einen das jetzt tröstet oder nicht, eine Art Selbstschutz sein. Lassen wir einfach mal dahingestellt. Jetzt ist es so, das wollen wir nicht verschweigen. Die Anerkennung bringt auch Finanzielles mit sich. Fühlst du dich damit gut? Hast du damit ein gutes Gefühl? Also das ist ja so, dass die Stiftung als Entschädigung auch einen gewissen Betrag zahlt, der dafür da sein soll, dass man sich selbst für dieses Leid entschädigt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, zahlen die das, damit man sich etwas Gutes
ja,
tut.
Ja, also es ist keine Entschädigung, es ist eine Anerkennung nach wie vor.
Und das ist auch wichtig, oder?
Das ist wichtig, weil eine Entschädigung würde ein unterschiedliches Bemessen des Leids voraussetzen und würde dafür sorgen, dass man sagt, okay, 9 Jahre, du hast das und das und das und das erlebt, daraus berechnen wir einen Betrag.
Aber darum soll es eben nicht gehen.
Es geht eben hier um einen pauschalen Betrag, der liegt bei 9.000 Euro. Deswegen ist das eine symbolische Anerkennung, wie Sie sagen. Und ich finde es eine gute Idee, weil man kann nicht viel mehr machen. Es liegt alles weit zurück. Und man sollte sich dann halt wirklich auch Gedanken darüber machen, was man mit diesem Geld, mit dieser Anerkennung tatsächlich macht. Es gibt Menschen, die können sich diese Gedanken nicht machen, die brauchen unbedingt Geld, die haben Probleme, die können sich da vielleicht ein bisschen helfen.
Ist eigentlich schade drum, ne?
Ja.
Aber es wird nicht angerechnet, glaube ich, ne?
Nein, es wird nicht angerechnet, du musst es halt belegen, dass es sich um dieses Geld handelt, also es ist bürokratisch natürlich immer ein Problem, aber es wird nicht angerechnet. Es ist tatsächlich eine gute Sache, finde ich. Es ist das Beste, was der Gesetzgeber in diesem Fall machen konnte.
Dann hoffe ich, dass du schöne Dinge damit machen wirst. Die Stiftung hat jetzt ihre Arbeit eingestellt.
Nee.
Oder beziehungsweise sie machen keine neuen Fälle mehr.
Keine neuen Fälle mehr, genau.
Wie geht denn das weiter? Oder kann man irgendwo dann später mal sehen, was die jetzt eigentlich daraus gemacht haben im Forschungsbereich?
Ich gehe davon aus, dass es Veröffentlichungen gibt. Es gibt vielleicht auch schon welche. Als ich mir das angesehen habe, gab es erstmal noch keine. Es geht ja auch darum, diese Stiftung, dass es sich da um Beratungshilfen für Behörden und Ähnliches handelt, dass die Leute, die das erforschen, dann eben auch Entscheidungsträger beraten können. Ob es eine, ich sag mal, allgemeinverständliche, nicht wissenschaftliche Veröffentlichung für die Allgemeinheit geben wird, wage ich zu bezweifeln. Weil ich glaube, es geht tatsächlich darum, so viele Leute wie möglich noch in die Stiftung reinzuholen, wie das der Mann, mit dem mit mir gesprochen hat, auch gesagt hat, wohlwollend zu prüfen, ein klein bisschen was für die Menschen zu tun.
Ja, das ist ja wirklich schwer zu bemessen.
Und gleichzeitig eben zu erforschen, was ist da, oder mit diesen, mit den Dingen, die erzählt wurden, zu erforschen, was ist da eigentlich passiert.
Ja, wow. Also hast einen richtigen Schritt getan, würde ich mal sagen.
Mhm.
Möge dir das Glück bringen.
Besten Dank, ja.
Super.
Ja. Ja, leider habe ich ein bisschen später davon erzählt, sonst hätten vielleicht auch noch andere Leute gesagt, wir melden uns. Ich hätte da letztes Jahr schon mal drüber, aber da haben wir keine Podcasts gemacht.
Nee, und es gab ja auch eigentlich eine ganze Menge Quellen, die das so veröffentlicht haben,
ja.
Wobei ich sagen muss, weniger als ich mir erhofft hätte. Und auch weniger durch die eigentlichen Selbsthilfeverbände. Wobei ich habe heute alte Mails durchgeguckt, die gingen bis 2019, 2020 zurück zum Teil, 2020
ja.
zurück. Und da habe ich tatsächlich eine Mail gefunden, die auf die Stiftung hingewiesen
hat. Ja, also es ist verbreitet worden, das schon, aber naja, es ist... Also bestimmte Selbsthilfeverbände haben es verbreitet, aber manche andere haben sich da auch eben nicht so sehr mit beteiligt, das stimmt. So, jetzt habe ich viel erzählt, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende des Podcasts.
Das würde ich auch sagen. War das schwer, jetzt darüber zu reden?
War nicht ganz einfach. Ich hatte mir aber vorgenommen, das zu versuchen. Wir wollen auch nicht schweigen, wir haben es zweimal angesetzt, weil es gar nicht einfach war, die richtige Distanz zu finden.
Ja, ich habe gesagt, wir sollen nochmal anfangen. War das jetzt eine gute Entscheidung oder bedauerst du es jetzt?
Nee, ich finde es okay. Wenn du sagst, es ist diesmal besser gelaufen als beim ersten Mal.
Es ging mir nicht um mich dabei. Also wir haben tatsächlich das Gespräch gehabt zwischen uns. Wie weit zieht man sich aus? Wie viel erzählt man? Wie viel Distanz sollte man haben, wenn man sowas öffentlich bespricht? In einem Podcast oder in einem Radiosender? Und was tut einem gut und was eventuell nicht? Mhm. Und das war so, das wollen wir auch nicht verschweigen, unser Gespräch zwischendurch, bevor wir das dann ein zweites Mal gemacht haben, um vielleicht auch mal ein bisschen transparent zu machen, wie wir so arbeiten in solchen Fällen.
Ja, muss manchmal auch sein. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich wie immer auch schreiben.
Also, auf jeden Fall.
Und zwar in diesem Falle an jens@jens-bertrams.de oder, falls ihr uns im Ohrfunk hört, auch an info@ohrfunk.de.
Genau, nur weil wir im Gegensatz zu Anja und Rainer Damerius selten live senden, heißt das nicht, dass wir uns nicht über Reaktionen freuen.
Genau. Besten Dank fürs Zuhören.
Ja, und eine gute Woche.
Macht's gut. Tschüss.